Univelle Tübingen.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung Uniforum. Am 18. September ist Marcel Reich-Ranicki im Alter von 93 Jahren gestorben. Der einflussreichste deutsche Literaturkritiker war seit 1974 Honorarprofessor der Universität Tübingen und hat mit seinen Vorträgen regelmäßig die Hörsäle gefüllt. Im Jahre 1995 wurde er vom Seminar für allgemeine Rhetorik eingeladen, um über die Juden in der deutschen Literatur im Festsaal der Universität zu sprechen. Hören Sie nun die Aufzeichnung vom 31. Mai 1995.
Meine Damen und Herren, der Geschichte der Juden in der deutschen Literatur mangelt es nicht an Siegen, an wahren Triumphen. Ein Jude aus Düsseldorf ist der erfolgreichste deutsche Lyriker nach Goethe. Ein Jude aus Prag hat die moderne Literatur geprägt, die der Deutschen und die der ganzen Welt. Und unter den populärsten Erzählern des 19. wie des 20. Jahrhunderts gibt es nicht wenige Juden. Doch allen Erfolgen zum Trotz ist dieses Kapitel der Literaturgeschichte so dunkel wie deprimierend. Wir haben es mit einer Leidensgeschichte ohnegleichen zu tun. Dabei geht es nicht um Fehlschläge und Niederlagen. Sie gehören immer und überall zur Biografie derer, die öffentlich wirken. Ich meine vielmehr die fortwährenden Erniedrigungen, die grausamen Demütigungen, die keinem deutschen Juden, welchen Beruf er auch ausübte, erspart geblieben sind. Nur empfindet sie ein Schriftsteller stets doppelt und dreifach. Am Anfang dieser jüdischen Passionsgeschichte sehen wir zwei in jeder Hinsicht ungewöhnliche Menschen. Ein Mann und eine Frau. Er sehr klein und verwachsen, ja bucklig, sie ebenfalls klein und nicht gerade schön. Beide standen im Mittelpunkt des geistigen Lebens von Berlin und von Preußen. Beide sind Jahrhundertfiguren der deutschen Kultur geworden und geblieben. Und beide verkörpern sie wie niemand vor ihnen und wie kaum jemand nach ihnen den Glanz und zugleich das Elend des jüdischen Daseins in Deutschland. Im Oktober 1743 meldet sich am Rosenthaler Tor der Stadt Berlin ein 14-jähriger Knabe, der Sohn des Dessauer Synagogendieners und Toraschreibers. Aus seiner Geburtsstadt Dessau zu Fuß gekommen, bat er um Einlass nach Berlin, der ihm auch bewilligt wurde. So findet sich im Journal für diesen Oktobertag 1743 die knappe Eintragung. Heute passierten das Rosenthaler Tor. 6 Ochsen, 7 Schweine, 1 Jude. Warum hat ihn der Wachtposten damals nicht abgewiesen? Vielleicht deshalb, weil ihn der ärmliche und jugendliche Neuankömmling mit einer denkwürdigen Antwort verblüffte. Denn befragt, was er in Berlin wolle, sagte der Knabe, jedenfalls der Legende zufolge, nur ein einziges Wort: lernen. Er hat dann in Berlin in kurzer Zeit tatsächlich viel gelernt und sehr bald andere gelehrt. Die Zeitgenossen haben ihn, Moses Mendelssohn, als Autorität höchsten Ranges anerkannt. Er wurde einer der bedeutendsten Denker jener Epoche, in der Kant und Lessing wirkten. Und er wurde es ohne je, wie er mit leisem Stolz betonte, auf einer Universität gewesen zu sein oder ein Kollegium gehört zu haben. Erstaunlich ist es also nicht, dass der Autodidakt gerne Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften geworden wäre. Das wäre ihm auch beinahe geglückt. Nur hatte der König Friedrich II. Einspruch erhoben. Wichtiger, Mendelssohn hatte gehofft, er könne ein gleichberechtigter Bürger des preußischen Staates werden. Aber er hatte die Situation allzu optimistisch eingeschätzt. So überwältigend seine wissenschaftlichen Leistungen auch waren. Der jüdische Philosoph wurde nach wie vor als wunderlicher Fremdling empfunden, als sonderbares Wesen angestaunt. Von Gleichberechtigung konnte keine Rede sein. Man hat ihn gerühmt und zugleich geschmäht, gepriesen und gequält. Auch die andere kleine Person, die das Kapitel der Juden in der Geschichte der deutschen Literatur eröffnet, Rahel Levin, die spätere Rahel Varnhagen, kam wie Mendelssohn aus der Judengasse und aus einer orthodoxen Familie. Auch sie sprach in ihrer Jugend das noch im 18. Jahrhundert gebräuchliche Judendeutsch, das mit hebräischen Lettern geschrieben wurde. Sie indes war doppelt benachteiligt, doppelt geschlagen, als Frau und als Jüdin. Mit den Grenzen, die dem weiblichen Dasein gesteckt waren, wollte sie sich auf keinen Fall abfinden. Und mit dem Judentum? Mit aller Kraft, über die sie verfügte, hat sie sich gegen ihre Abstammung empört und aufgelehnt. Diese Rebellion bildet, auch wenn Rachel es nicht selten für richtig hielt, sich mit Winken und mit Andeutungen zu begnügen, das zentrale Thema, das Leitmotiv ihrer Schriften. Sie war eine selbstbewusste, eine hochintelligente und überaus geistreiche Frau. Aber eine Schriftstellerin war sie nicht. Sie wollte es auch nie sein. Sie hat Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen und Hunderte, Tausende von Briefen. Es sind kulturgeschichtliche Dokumente von großem Wert. Doch beweisen sie, dass Rahels Deutsch auch noch in ihren späten Tagen nicht makellos war und dass ihr enormer Ehrgeiz vielleicht eben deshalb nicht auf geistige und literarische Leistungen gerichtet war, sondern vor allem auf gesellschaftliche Erfolge. Denn sie wollte ihre Herkunft um jeden Preis abstreifen, wie man ein überflüssiges Kleidungsstück wegwirft. In einem Brief spricht sie von dem sich fort und fort entwickelnden Unglück ihrer falschen Geburt, aus dem sie sich nicht hervorzuwälzen vermag. 1795 gibt sie einem jungen Juden, David Veit, einen Ratschlag. Kenntnisse sind die einzige Macht, die man sich verschaffen kann, wenn man sie nicht hat. Macht ist Kraft und Kraft ist alles. An nichts anderes denkt sie, als an eine Möglichkeit, die falsche Geburt zu überwinden und sich von dem uralten Fluch zu befreien. Sie ist es satt, unentwegt gekränkt und beleidigt zu werden. Die Gleichberechtigung will sie, wie Moses Mendelssohn. Was sie David Veit empfohlen hat, das soll auch sie selber retten. Sie brennt darauf, sich Kenntnisse zu erwerben, sich Wissen anzueignen. Nur so lasse sich, davon ist sie überzeugt, die zwischen den Juden und den Nichtjuden bestehende Kluft zumindest verringern. Mit ihrem Salon in der Dachstube protestierte sie gegen die überlieferten Schranken. Denn dort in der Jägerstraße, Berlin natürlich, trafen sich Männer und Frauen, Adlige und bürgerliche Intellektuelle, Philosophen und Schauspieler und schließlich und vor allem Christen und Juden. Gern nennt man die Namen jener, die in Rachels Salon verkehrten. Das sind die Besten der Epoche. Von Jean-Paul und Friedrich Schlegel bis zu Chamisso und Brentano. Und in ihrer Mitte die umsichtige, die imponierende Gastgeberin Rahel Levin. Die Berühmtheiten, sie folgten den Einladungen offenbar immer und sehr gern. Doch ist nicht bekannt, dass einer von ihnen je Rachel Levin zu sich eingeladen hätte. Diese oft attraktiv geschilderten Berliner Salons, es waren in der Tat interessante und auch wichtige Zentren des geistigen Lebens, aber nicht von der Gleichberechtigung der Juden zeugten sie, sondern bloß von ihrem dringenden Wunsch, mit gebildeten Nichtjuden zusammenzukommen und von ihnen anerkannt zu werden. Für die christlichen Freunde war Rachel Levin letztlich eine Ausnahmejüdin, eine nichtjüdische Jüdin, auf jeden Fall eine Fremde. Dass sie als emanzipierte Mitbürgerin leben wollte, konnte man schon begreifen. Absonderlich blieb es dennoch. Ähnlich wie Moses Mendelssohn wurde auch sie natürlich nicht geliebt, wohl aber angestaunt. Ähnlich wie ihn empfand man auch sie als ein reizvolles, ein durchaus originelles, jedoch exotisches Wesen. Einige Jahre lang war die ehrgeizige Rachel eine zentrale und gefeierte, eine kleine und doch beinahe majestätische Figur, eine orientalische Königin mitten im preußischen Berlin. Ja, eine Herrscherin war sie, aufrichtig bewundert, aber insgeheim spöttisch belächelt. Als sie älter geworden und ihr Ruhm längst verblasst war, bildete sie sich ein, sie würde immer noch jung aussehen. Ihre weiße Haartracht täusche nur die Menschen. Sie schien ihr bloß eine verkehrte Krone auf meinem Schicksal. Aber auch zu Zeiten, als der Erfolg sie berauschte, war ihre Situation schon paradox. Der unsichtbare Kopfschmuck, den sie stolz trug, glich einer falschen, eben einer verkehrten Krone. Und alle waren sich dessen bewusst, ihre Gäste und Freunde, ihre Neider und Nebenbuhler und letztlich auch sie selber. So blieb ihre Suche nach einer Heimat vergeblich. Das natürlichste Dasein, ihre Formulierung, dessen sich, wie sie notierte, jede Bäuerin, ja jede Bettlerin erfreuen könne, war ihr versagt. Sie müsse sich immer erst legitimieren. Eben deshalb sei es so widerwärtig, eine Jüdin zu sein. Wiederholt erklärte sie in ihren Briefen, zumal in jenen an die Geschwister, man könne als Jude überhaupt nicht existieren. Nur zwei Möglichkeiten gäbe es, die Taufe und die Ehe mit einem Nichtjuden. 1814 tritt sie zum Christentum über und heiratet Karl August Warnhagen von Ense. Doch 19 Jahre später, wenige Tage vor ihrem Tod, diktiert sie ihrem Mann, was so lange meines Lebens mir die größte Schmach, das härteste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möchte ich das jetzt missen. Wie soll man das verstehen? Als Einsicht oder als Resignation oder vielleicht gar als Trotz? Sicher ist, wenn wir uns heute, obwohl ihre Schriften fast nur noch von Fachgelehrten gelesen werden, mit Rachel Warnhagen beschäftigen, so vor allem deshalb, weil ihr Leben mehr als aufschlussreich, weil es exemplarisch ist. Exemplarisch wofür? Ich meine für die Wege und Irrwege der Juden in der deutschen Literatur im 19. und eben auch im 20. Jahrhundert. Beinahe jeder dieser Schriftsteller musste früher oder später durchmachen, was Rachel erfahren und erlitten hatte. Beinahe jeder wusste, dass er sich immer erst legitimieren müsse. Beinahe jeder lebte im Zeichen jener schrecklichen Angst, die sich zeitweise verdrängen, doch nie ganz abschütteln ließ. Der Angst vor dem Judenhass, genauer, der Angst vor Deutschland, vor den Deutschen. Und die meisten Schriftsteller sahen nur einen einzigen Ausweg. Ähnlich wie Rachel Varnhagen wandten sie sich vom mosaischen Glauben ab, um sich einer der herrschenden Religionen anzuschließen. Was sie sich davon versprachen, ging so gut wie nie in Erfüllung. Heine wollte schon als Student von derartigen Illusionen nichts wissen. Er sah sofort, dass ihm Torheit und Arglist ein Vaterland verweigern. Aber er dachte nicht daran zu kapitulieren. Verurteilt zur Heimatlosigkeit, versuchte er, sich zunächst dort einen Platz zu sichern, wo er glaubte, eine Ersatzheimat, eine Art Vaterland finden zu können. In der deutschen Sprache, in der deutschen Literatur. Dieses Ziel vor Augen debütierte er in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Versen, die sofort eine ungewöhnliche Situation erzeugten. Plötzlich war ein Jude ein deutscher Dichter. Das hatte es bisher nicht gegeben. Gewiss kannte man schon deutsch schreibende Juden, nur spielten sie keine Rolle. Oder es war ein Ludwig Börne aus Frankfurt, der aber Prosa publizierte, Kritiken und Reiseberichte. Das schien der Öffentlichkeit erträglicher als der unerwartete Einbruch eines Juden in die urdeutsche Domäne der holden Poesie. Erschwerend kam hinzu, dass sich Heine nicht ignorieren ließ. Seine Gedichte waren gut, so gut, dass sie ihn in kurzer Zeit berühmt machten. Das kam einer enormen, einer ungeheuerlichen Provokation gleich. So hat man sich in Deutschland für Heines literarische Arbeiten gleich interessiert. Man war durchaus bereit, sich diese Gedichte anzueignen und sie auch ausgiebig zu loben. Aber man war nicht bereit, den Autor als Person, als Bürger, als Deutschen anzunehmen. Die Taufe 1825 heimlich vollzogen, war Heines verzweifelter und letzter Versuch, die bürgerliche Anerkennung doch noch zu erzwingen. Er hat nie verschwiegen, dass es bloß gesellschaftliche und berufliche Gründe waren, die ihn veranlassten, zur evangelischen Kirche überzutreten. Dass man diese Selbstverteidigung, diesen Kampf ums Dasein, gelegentlich als Opportunismus bezeichnet hat, will mir nicht recht einleuchten. Jedenfalls hat, was Heines Isolation ein Ende bereiten sollte, sie erst recht vertieft. Er blieb, was er bisher gewesen war, ein Jude unter den Christen. Nur war er jetzt auch noch ein Getaufter unter den Juden. Der Taufzettel veränderte sein Leben nicht. Dies vermochte erst die Auswanderung. Er war in Deutschland ein gescheiterter Jurist, dem es nirgends gelingen wollte, eine Stellung zu finden. In Frankreich lebte er als ein Literat, der akzeptiert, als ein Poet, der geschätzt wurde. In Deutschland war er ein unbequemer Zeitgenosse, der vielen auf die Nerven ging und der überall Anstoß erregte. In Frankreich hat er die Einheimischen nicht besonders gestört. Hier konnte er ohne weiteres, zwar nicht integriert, doch immerhin akzeptiert werden, als einer, der selbstverständlich nicht dazugehört. In beiden Ländern war und blieb der Düsseldorfer Heine ein kurioser Einzelgänger, ein bunter Vogel, kurz hier wie dort ein Fremder, aber unter den Deutschen ein Jude, unter den Franzosen ein Deutscher, in Deutschland ein Ausgestoßener, in Frankreich ein Ausländer. Ob also in Deutschland oder in Frankreich, das zentrale Problem Heines war das Judentum, doch nicht etwa die mosaische Religion und nicht die jüdische Tradition. Freilich ist Heines Thema, zumal in dem internationalen Bestseller, Buch der Lieder, meist zwischen und hinter seinen Versen verborgen. Er spricht in der Lyrik von den Leiden des deutschen Juden, kurz nach der von den Behörden verordneten, aber von der Bevölkerung nicht gewollten, bestenfalls geduldeten Emanzipation, von den Leiden somit eines Menschen, der hineingeboren in die deutsche Welt integriert werden möchte. Der Schmerz dessen, den man nicht zulässt, der allein und einsam bleibt, das ist Heines Leitmotiv. Die aussichtslose Liebe, die er in seinen Liedern und Gedichten besingt, symbolisiert die Situation des Verstoßenen und Ausgeschlossenen. Nicht die Heimatlosigkeit steht also im Mittelpunkt dieser Dichtung, vielmehr die Nichtanerkennung, die Nichtzugehörigkeit, das zwar ganz und gar assimilierten, aber in Wirklichkeit eben nicht emanzipierten Juden. So ist Heines Werk durch die spezifische Situation geprägt, in der er sich inmitten der christlichen Gesellschaft befunden hat. Dies jedoch gilt für nahezu alle Juden in der deutschen Literatur. Es sind nicht etwa stilistische oder formale Merkmale, die das Werk dieser Schriftsteller kennzeichnen. Vielmehr sind es die Themen und die Motive, die sich aus ihren Erfahrungen und Leiden, aus ihren komplexen und Ressentiments als Juden in der deutschen Welt ergeben. Ob das Jüdische im Vordergrund ihres Lebens stand oder ob sie es zu verdrängen und zu ignorieren versuchten, ob sie sich dessen ganz oder nur teilweise bewusst waren, ihnen allen hat ihre Identität schmerzhafte Schwierigkeiten bereitet. Keiner ist mit dieser Frage zu Rande gekommen. Der aus einem schwäbischen Dorf stammende Romancier und Geschichtenerzähler Berthold Auerbach glaubte, das Problem gelöst zu haben. Er sei, erklärte er 1847, ein Deutscher, ein Schwabe und ein Jude zugleich. Nichts anderes könne und wolle er sein. Seine Schwarzwälder Dorfgeschichten machten ihn zu einem wahren Volksschriftsteller. Er wurde mehr gelesen und mehr geschätzt als Gottfried Keller. Doch ließ er sich nicht beirren, deutlich sei er die wachsenden antisemitischen Tendenzen in Deutschland. Wie Heine von dem nie abzuwaschenden Juden sprach, so wollte auch er sich nicht damit abfinden, dass man ihn auf Schritt und Tritt als Juden und immer nur als Juden angesehen hat. Als 1880 der Berliner Antisemitismusstreit ausgetragen wurde, verzweifelte Auerbach über den Widerwillen gegen die Juden. Er schrieb, vergebens gelebt und gearbeitet. Der Berliner Kritiker Alfred Kerr beteuerte, dass er die Herkunft von diesem Fabelvolk immer als etwas Beglückendes gefühlt habe. Wirklich? Immer? Auch dann, als der Jude Kerr schikaniert und schließlich vertrieben wurde? Arthur Schnitzler, in dessen Werk man die jüdischen Motive und Figuren nicht zwischen den Zeilen zu suchen braucht, behauptet in einem Brief, ich leide nicht im geringsten unter meiner jüdischen Abstammung. So ganz überzeugend ist das nicht, denn in seinem erst für die posthume Veröffentlichung bestimmten Tagebuch notiert er, wie schön ist es, ein Arier zu sein. Man hat sein Talent so ungestört. In der Tat wurde Schnitzler immer wieder verleumdet und bösartig angegriffen. Weil ich Jude war, schrieb Sigmund Freud, fand ich mich frei von vielen Vorurteilen, die andere im Gebrauch ihres Intellektes beschränkten. Als Jude war ich darauf vorbereitet, in die Opposition zu gehen. Das gilt in hohem Maße auch für Schnitzler. Auf vielen seiner Fotos sieht man einen behäbigen und bedächtigen Herrn, einen offenbar gleichmütigen Menschen. In Wirklichkeit kannte auch er, wie die meisten Juden in der deutschen Literatur, keine Ruhe. Auch er war ein Getriebener. Die Gesellschaft seiner Zeit, wie kaum ein anderer beobachtend, musste er sie, ob er es wollte oder nicht, bloßstellen und geriet als junger Autor gleichsam automatisch in die Opposition, zumal mit seinen dramatischen Arbeiten, mit den Zyklen Anatol und Reigen, mit dem Einakter Der grüne Kakadu und erst recht mit der bahnbrechenden Novelle Leutnant Gustl. dem ersten großen Monolog, der inneren Monolog der deutschen Literatur, geschrieben Jahrzehnte vor Joyce und seinem Ulysses. Aber Schnitzlers Werk ist noch in einer ganz anderen Hinsicht charakteristisch für den Beitrag der Juden zur deutschen Literatur. Vorurteilsfrei und provozierend verblüfft es zugleich durch eine Synthese hervorstechender Eigentümlichkeiten, die mit der Herkunft aus dem Judentum, aus dem Ghetto zu tun haben, mit der Synthese von Schwermut und jahrhundertelang entbehrter Lebensfreude, von ungewöhnlicher Leidensfähigkeit und einer durch das Elend der noch unfernen Vergangenheit gesteigerten Genusssucht. In einem Brief aus dem Jahre 1914 sagt er beiläufig, es sei doch sonderbar, dass wir uns als alles zugleich fühlen müssen. Ich bin Jude, Österreicher, Deutscher. Man beachte die Formulierung fühlen müssen. Aufschlussreich ist seine Begründung. Wenn man den Juden, den Österreichern oder den Deutschen was Schlimmes nachsagt, dann fühle er sich jeweils beleidigt. Wir haben es also mit einer dreifachen Identität zu tun. Freilich mit einer, die offenbar bloß aus dem Negativen herrührt. Über dieselbe Frage nachdenkend hat ein Berliner Zeitgenosse Schnitzlers, der Kritiker und Verlagslektor Moritz Heimann, den Sternenhimmel bemüht. Es sei nichts Unnatürliches darin, seine Bahn mit zwei Mittelpunkten zu laufen. Einige Kometen tun es und die Planeten alle. Jakob Wassermann, einer der meistgelesenen Erzähler der Weimarer Republik, bekannte sich ebenfalls zu einer Bahn mit zwei Mittelpunkten. Er sei Deutscher und Jude zugleich, und zwar eines so sehr und so völlig wie das andere. Keines ist vom anderen zu lösen. Doch auch ihm, dem von großen Publikumserfolgen verwöhnten Romancier Wassermann, blieben herbe und harte Enttäuschungen nicht erspart. 1921 versetzte er die Öffentlichkeit mit einer Schrift in Erstaunen, die man gerade von ihm am wenigsten erwartet hatte, mit dem autobiografischen Buch »Mein Weg als Deutscher und Jude«. Sein Fazit: Es ist vergeblich, das Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften, sie brauen Frisches. Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen, er ist ein Jude. Dieses zeitgeschichtliche Dokument, Klage und Anklage in einem, ist immer noch ergreifend. Und es ist höchst aufschlussreich, nicht zuletzt wegen der Reaktion, die es damals hervorgerufen hat. Thomas Mann nämlich war mit der alarmierenden Selbstdarstellung seines Kollegen überhaupt nicht einverstanden. Wassermann dürfe sich doch nicht über Unrecht beklagen, schreibt er, da zumindest einige seiner Romane außerordentlich erfolgreich seien. Überdies, der schreibt über den Antisemitismus in Deutschland und er sagt, was wollen Sie, Wassermann? Einige Ihrer Bücher haben doch viel Erfolg. Das hat den Thomas Mann am meisten gestört. Andere hatten auch manchmal Erfolge. Thomas Mann war mit dieser Darstellung seines Kollegen Wassermann überhaupt nicht einverstanden. Der Wassermann dürfe sich doch nicht über Unrecht beklagen, da zumindest einige seiner Romane außerordentlich erfolgreich seien. Überdies sei das jüdische Publikum heute, schreibt Thomas Mann, in einem Maße weltbestimmend, dass der jüdische Künstler sich eigentlich geborgen und in der Welt zu Hause fühlen könnte. Wie aber ist es mit dem Antisemitismus? Davon weiß Thomas Mann nichts. Oder er möchte nichts wissen. Ein nationales Leben, von dem man den Juden auszusperren versuchte, in Hinsicht auf welches man ihm Misstrauen bezeigen könnte, gibt es denn das überhaupt? Es will ihm nicht einleuchten, dass Deutschland ein Boden sein sollte, worin das Pflänzchen Antisemitismus je tief Wurzel fassen könnte. So Thomas Mann im Jahre 1921. Wassermann antwortete sofort: Der Konflikt, an dem er zu leiden habe, sei für Menschen, ich zitiere, von ihrer Art, ihrer Erziehung, Herkunft und inneren Verfassung wohl kaum greifbar. Was hätten Sie, Thomas Mann, empfunden, wenn man aus Ihrem Lübeckertum, aus Ihrem Hanseatentum ein Misstrauensvotum konstruiert hätte? Da Thomas Mann getan hatte, als sei ihm ein deutscher Antisemitismus ganz und gar unbekannt, musste er sich jetzt von Wassermann belehren lassen, 1921, dass Juden in Deutschland weder Richter noch Staatsanwälte oder Offiziere werden könnten und dass den Gelehrten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Kathedra versperrt blieb. Als Thomas Mann 1935 während des Aufenthalts in der Schweiz, als der Migrant seinen Brief an Wassermann aus dem Jahre 21 zu sehen bekam, äußerte er sich hierzu in seinem Tagebuch auffallend wortkarg. Er sei damals unerlaubt gutgläubig gewesen. Das ist eine Beschönigung, die wohl mit Thomas Manns schlechtem Gewissen zu tun hat. Nicht gutgläubig waren seine Belehrungen und auch nicht weltfremd. Was er um 1921 seinem Tagebuch anvertraut hatte, zeigt, Tagebuch von 21 ist ja erhalten geblieben, zeigt, dass in jener Zeit auch er von abfälligen Äußerungen über Juden nicht absehen konnte. Der Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Jakob Wassermann lässt befürchten, dass in der Weimarer Republik jüdische und nichtjüdische Schriftsteller, ungeachtet unzähliger Kontakte und Freundschaften, doch in zwei verschiedenen Welten lebten. Dies lässt auch eine andere, nicht minder wichtige Überlegung Thomas Manns erkennen. In seinem 1909 veröffentlichten Roman Königliche Hoheit fragt der Großherzog einen Arzt, Dr. Sammet, ob er, Dr. Sammet, die jüdische Herkunft je als ein Hindernis auf seinem Wege, als Nachteil im beruflichen Wettstreit empfunden habe. Dr. Sammet will diese Frage weder bejahen noch verneinen. Kein gleichstellendes Prinzip, sagt er, könne verhindern, dass sich inmitten des gemeinsamen Lebens Ausnahmen und Sonderformen erhalten. Der Einzelne, also der Jude, werde gut tun, nicht nach der Art der Sonderstellung zu fragen, vielmehr daraus eine außerordentliche Verpflichtung abzuleiten. Denn durch die Nichtzugehörigkeit zur Mehrheit habe man eine weitere Veranlassung zu bedeutenden Leistungen. Ein ungewöhnlicher Befund, eine schon erschreckende Empfehlung. Sollten die Juden dafür dankbar sein, dass sie eine Sonderstellung hatten und eine Minderheit waren? In der Tat, wie Thomas Mann in einer nach dem Ersten Weltkrieg geschriebenen Arbeit, das Judentum als eines jener Symbole der Ausnahme und der hohen Erschwerung, nach denen man mich als Dichter des Öfteren auf der Suche fand. Sein Werk belegt diese Äußerung. Die Menschen, die im Mittelpunkt seiner Romane und Erzählungen die Ausnahme und die hohe Erschwerung symbolisieren, sind in der Regel Künstler, Homosexuelle und Juden. Dagegen ist natürlich nichts zu sagen. Nur hätten die Juden selber, und hier geht es um die Kreativen unter ihnen, zumal um die Schriftsteller, auf ihre Ausnahmesituation deutlicher, auf den angeblich stimulierenden Einfluss der Verfolgung gern verzichtet. Statt jenes natürlichste Dasein genießen zu können, nachdem sie schon Rahel Varnhagen gesehnt hat, mussten sie sich unentwegt vor den Nichtjuden ausweisen und bewähren. Albert Einstein hat sich kurz nach dem Ersten Weltkrieg mokiert. Sollten sich seine Theorien als richtig herausstellen, dann werde er für die Deutschen ein Deutscher sein und für die Franzosen ein Europäer. Sollten sie sich aber als falsch herausstellen, dann würden ihn die Franzosen für einen Deutschen ausgeben und die Deutschen für einen Juden. Diese hohe Erschwerung, die den Juden das Leben oft qualvoll machte und die mitunter auch ihre großen Leistungen ermöglichte, war ihnen selber keineswegs recht. Die Nichtjuden applaudierten und riefen ihnen zu: Bitte, leidet weiter, bewahrt doch eure Sonderform, denn es sind ja gerade eure Leiden, die euch auszeichnen, die euch attraktiv und interessant machen. Die Juden empfanden diese Zustimmung, mochte sie auch bisweilen freundlich gemeint sein, eher als unheimlich. Die Söhne und Enkel jener, die nach Jahrhunderten dem Ghetto entkommen waren, sehnten sich nach einer Heimat, nach einem Hafen. Einer von ihnen, Gustav Mahler, sagte knapp, er sei dreifach heimatlos. Als Böhme unter den Österreichern, als Österreicher unter den Deutschen und als Jude unter allen Nationen der Erde. Zugleich wurde diese Generation jüdischer Intellektueller, deren Existenz die Religion nicht mehr zu prägen vermochte, von der Heimatlosigkeit in einem anderen Sinne verunsichert und gepeinigt. Keiner hat das treffender artikuliert als der unglückliche deutsche Dichter, der die Heimatlosigkeit der Juden zum Thema seines Werks, eines Jahrhundertwerks, erhoben hat. Franz Kafka. In einem Brief an seinen Freund Max Brod spricht Kafka 1921 von dem Verhältnis der jungen Juden zu ihrem Judentum und von der schrecklichen inneren Lage dieser Generation. Er kannte sie klar und deutlich. Weg vom Judentum wollten die meisten, die Deutsch zu schreiben anfingen. Sie wollten es. Aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters. Und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration. Es war die Inspiration von Arthur Schnitzler und Josef Roth, von Walter Benjamin und Karl Kraus und auch von Schriftstellern, die wie Else Lasker-Schüler und Alfred Döblin, Franz Werfel und Walter Hasenclever, dem Expressionismus zugerechnet wurden. In dieser literarischen Revolte gegen die Welt der Bürger und gegen die Autorität der Väter spielten die Poeten jüdischer Herkunft eine auffallend große Rolle. Gewiss waren Einsamkeit und Heimatlosigkeit nicht nur für die Juden typisch, sondern auch für viele andere junge Autoren. Nur musste dieses Generationserlebnis gerade die jüdischen Intellektuellen, zumal die Schriftsteller, die sich ja ohnehin im Stich gelassen fühlten, noch schmerzlicher treffen. Auf einer Postkarte von 1916 stellt Kafka ohne jedes Aufheben die fundamentale Frage seiner Existenz. Wer er denn eigentlich sei? Denn in der Neuen Rundschau habe man seiner Prosa etwas Urdeutsches bescheinigt, während Max Brod seine Erzählungen zu den jüdischesten Dokumenten unserer Zeit zählt. Kafka stimmt weder dem einen noch dem anderen Befund zu. Bin ich ein Zirkusreiter auf zwei Pferden? Und er antwortet sogleich, leider bin ich kein Reiter, sondern liege am Boden. Sollte Ähnliches schon für Heine gegolten haben? So verwunderlich die Analogie auch erscheinen mag, Kafka hat mit Heine mehr gemein, als man auf den ersten Blick wahrnehmen kann. Auch Kafka hat exemplarische Situationen, Konflikte und Komplexe, vornehmlich von Juden innerhalb der nicht-jüdischen Welt dargestellt. Indem Heine in seiner erotischen Lyrik insgeheim das Los der benachteiligten Juden besang oder sich zumindest von diesem Los inspirieren ließ, wurde er zum poetischen Sprecher und Sachwalter aller Benachteiligten und Verschmähten, aller, die an ihrer Rolle in der Gesellschaft gelitten haben, aller, die sich nach Liebe sehnten, aber sich mit der Sehnsucht, mit der Hoffnung begnügen mussten. Auch Kafkas Geschichten vom Schicksal der Angeklagten und der Ausgestoßenen sind klassische Gleichnisse von der Entfremdung und der Vereinsamung des Individuums. Die Tragödie der Juden, die er in seinen Romanen und Erzählungen dargestellt hat, ohne das Wort Jude zu verwenden, wurde von nachwachsenden Generationen durchaus zu Recht als Extrembeispiel der menschlichen Existenz verstanden. 1925, kurz nach Kafkas Tod, als noch der größte Teil seines Werks ungedruckt und sein Name kaum bekannt war, wurde er von Hermann Hesse, ein heimlicher Meister und König der deutschen Sprache, genannt. Wenn Kafka ein König war, dann freilich wie einst Rachel Varnhagen, wie später Heinrich Heine, einer mit der falschen, mit der verkehrten Krone auf seinem Schicksal. Einige der an dieser jüdischen Heimatlosigkeit leidenden Schriftsteller wandten sich, wie Kafka in seinen späteren Jahren, wieder dem Judentum zu und der neuen Bewegung, dem Zionismus. So Leon Feuchtwanger, Arnold Zweig, Max Brod, Martin Buber. Aber den meisten bedeutete die jüdische Überlieferung nichts mehr. Nicht wenige glaubten an jene philosophischen und ideologischen Entwürfe, die als Ersatzreligion dienen konnten, an den Marxismus, an den Sozialismus. Genannt seien Anna Segers und Arnold Zweig, Kurt Tucholsky und Manes Sperber, der Dramatiker Friedrich Wolf und der Reporter Egon Erwin Kisch und zumindest zeitweise Walter Benjamin. Anstelle von Heimat halte ich die Verwandlung der Welt. Dieses Wort der Nelly Sachs lässt sich auf sie alle beziehen. Und das Christentum, seine Anziehungskraft hielt sich in Grenzen. Aber es war auch nicht Opportunismus, der jüdische Schriftsteller, zumal die Bedeutenderen, die Nähe des Christentums suchen ließ. Zumal katholisches Denken und katholisches Ritual haben auf manche von ihnen einen starken Einfluss ausgeübt. Alfred Döblin verließ schon 1912 die jüdische Religionsgemeinschaft, doch, schrieb er, wenn es um Kampf gehe, war und blieb ich ein Jude. In den 20er und 30er Jahren veröffentlichte er 3 Bücher, die sich ausschließlich mit jüdischen Fragen beschäftigten. Gleichwohl trat er 1941 im amerikanischen Exil zum katholischen Glauben über. Er tat es in einem Augenblick, da er sich von diesem Schritt nicht die geringsten praktischen Vorteile versprechen konnte. Die Hinwendung zur Philosophie katholischer Prägung war wohl das wichtigste geistige Erlebnis in den letzten Jahren des Juden Kurt Tucholsky. Franz Werfel war vom Katholischen geradezu fasziniert und Josef Roth ebenfalls. Sie litten an der, Kafka, schrecklichen inneren Lage dieser Generation. Aber taufen ließen sie sich doch nicht. Roth, in dessen Werk das Jüdische zu den zentralen Themen gehört, schuf sich auf der Suche nach einem neuen Glauben eine Wunsch- und Märchenwelt. Aus dem Habsburgischen Reich wurde sein Ortlied. Nicht als eine politische Realität begriff er also die Donaumonarchie, sondern als Idee und Vision, als eine rückwärtsgewandte Utopie. Kakanien als Wille und Vorstellung. Österreich sei, heißt es in seinem Roman Die Kapuzinergruft, kein Staat, keine Heimat, keine Nation. Es ist, so Josef Roth, eine Religion. Vielleicht hat keiner dieser Schriftsteller an seinem Judentum so heftig gelitten wie Karl Kraus, der unduldsamste Beobachter und der gewaltigste Hasser der Epoche. Er war ein gefürchteter Zuchtmeister und ein genialischer Alleinunterhalter, eine Wiener Institution und ein österreichisches Ärgernis. 1899 hat er die jüdische Religionsgemeinschaft verlassen. 1911 trat er der katholischen Kirche bei. 1923 hat er sich von der katholischen Kirche wieder getrennt. Als Kuriosum sei der unmittelbare Anlass erzählt. Die Kirche, die katholische, hat dem von Kraus verachteten Regisseur Max Reinhardt erlaubt, in der Salzburger Kollegienkirche ein Theaterstück aufzuführen. Schlimmer noch, das Theaterstück stammte aus der Feder eines von Kraus besonders verabscheuten Autors, den er für einen geschmacklosen Nichtskönner hielt. Aus der Feder Hugo von Hofmannsthals. Da die Wurzeln seiner außergewöhnlichen Wortgläubigkeit und seines Gerechtigkeitsfanatismus unzweifelhaft im Judentum zu finden sind, in der Welt des Alten Testaments, haben wir es bei seiner fortwährenden, bisweilen schon manischen Anklage des Jüdischen mit einer Selbstauseinandersetzung zu tun. Der Selbsthass feierte in den Schriften von Karl Kraus wahre Orgien. Sonderbar. Den berüchtigten jüdischen Selbsthass, diese düster schillernde Kategorie, kennt keine einzige europäische Literatur, nur die deutsche. Ob das wohl damit zusammenhängt, dass die Juden sich in die deutsche Kultur geradezu verliebt hatten? Dann wäre es, wie schon gelegentlich bemerkt wurde, diese unerwiderte Liebe der Juden, die ihre Gereiztheit geweckt, ihre Aggressivität gesteigert und auch noch diesen unheimlichen Selbsthass angefacht hat. Auch Tucholsky hat über und gegen Juden allerlei geschrieben, was man zur Zeit der Weimarer Republik in der Kampfpresse der Nationalsozialisten ebenfalls lesen konnte. Dort allerdings ungleich dümmer und viel schlechter formuliert. Auch Tucholsky hat sich die größte Mühe gegeben, sein Judentum abzustreifen. In seinem Abschiedsbrief an Arnold Zweig im Dezember 1935 verfasst, stellte er knapp fest, er habe sich 1911 vom Judentum getrennt, wisse nun aber, dass man das gar nicht kann. Ein Professor soll in den 30er Jahren seinem Auditorium bekannt haben, er sei aus dem Judentum ausgetreten, worauf Max Brod ihm zurief, aber das Judentum nicht aus ihnen. Sympathisch oder gar attraktiv ist der Selbsthass ganz gewiss nicht, doch offenbar produktiv und fruchtbar. Schließlich gehören Karl Kraus und Kurt Tucholsky zu den vorzüglichsten deutschen Satirikern und Feuilletonisten nicht nur unseres Jahrhunderts. Und bestimmt ist nicht falsch, was Tucholsky beiläufig bemerkt hat. Selbsthass ist der erste Schritt zur Besserung. Wer aber befürchten sollte, dass der jüdische Selbsthass, der sich Karl Marx und Kafka ebenso nachsagen lässt wie Else Lasker-Schüler oder Kurt Tucholsky, den Antisemiten nütze, dem kann man nur zustimmen. Es spricht jedoch nicht gegen die Juden, dass sie sich nie gescheut haben, ihre Schwächen und Schwierigkeiten, ihre Makel und Laster vor aller Welt auszubreiten. Unter den Anklägern der Juden waren die Juden selber immer die Ersten. Das ist eine uralte Tradition. Es sind die Propheten des Alten Testaments, die sie begründet haben. Von der deutsch-jüdischen Kultursymbiose, zumal im Bereich der Literatur, ist jetzt häufig die Rede und man meint damit die ganze Epoche von der Aufklärung bis zum Holocaust. Aber hat es diese Symbiose, von der vor 1933 nur selten die Rede war, denn wirklich gegeben? Oder wurde sie bloß von den Juden erhofft und angestrebt? War es vielleicht nur ein Wunschtraum? Sicher ist, dass die Juden die Welt, in der sie lebten, aus zwei Perspektiven sahen. Von außen und von innen, aus der Distanz und aus der Nähe. So waren es vor allem Juden, denen es gelang, den Geist und die Atmosphäre der beiden Metropolen, Berlin und Wien, wiederzugeben. Wer hat das Bild der Stadt Berlin liebevoller, kritischer und anschaulicher gezeichnet als Döblin in seinem Roman Berlin-Alexanderplatz, als Tucholsky in seinen Skizzen und Feuilletons? Wer hat die Umgangssprache, zumal den Berliner Dialekt, so genau und liebevoll fixiert, so scharfsinnig und witzig parodiert wie diese beiden Autoren? Und wer hat das Österreichische intensiver und reizvoller bewusst gemacht als die Juden Arthur Schnitzler, Josef Roth und Stefan Zweig, Peter Altenberg und Alfred Polger? Von Johann Strauss und Hugo von Hofmannsthal, die ebenfalls jüdischer Herkunft waren, ganz zu schweigen. In Klammern gesagt, auch Grillparzer war jüdischer Herkunft. 1933 hat Goebbels einen Emissär nach Porto Ronco am Lago Maggiore geschickt, um den dort wohnenden, damals weltberühmten Erich Maria Remarque, einen Nichtjuden, zur Rückkehr nach Deutschland einzuladen und wenn nötig zu überreden. Indes wollte Remarque davon nichts hören. Aber er werde sich doch, meinte schließlich der Emissär, nach der Heimat zurücksehnen. Remarques denkwürdige Antwort lautete: Ich mich nach Deutschland zurücksehnen? Bin ich denn ein Jude? In der Tat, die aus Deutschland und Österreich vertriebenen und geflohenen nichtjüdischen Schriftsteller haben sich mit ihrem Schicksal, dem Exilschicksal, in den meisten Fällen viel leichter abgefunden als die Juden. So verwunderlich ist das wieder nicht. Kaum jemand leidet an dem Verlust der Heimat so sehr wie jene, die sich gezwungen sahen, wieder aufzugeben, was sie erst vor nicht langer Zeit gewonnen hatten. Und es ist schon aufschlussreich, dass einen der schönsten deutschen Heimatromane zwischen 1933 und 1945 eine aus ihrem Vaterland verjagte Jüdin in Paris geschrieben hat. Anna Segers, die Autorin des Romans »Das siebte Kreuz«, dessen Handlung sich am Rhein und Main abspielt, zwischen Frankfurt, Worms und Mainz. Der Trost der Vertriebenen und Verbannten war der größte Schatz, den sie auf die Wanderung mitgenommen hatten. Die deutsche Sprache. Wenn ich Deutsch schrieb, heißt es schon bei Heine, so konnte ich mir einbilden, ich sei in der Heimat. Nicht allen konnte dieser Schatz helfen. War es die Sehnsucht nach der Heimat, die viele jüdische Schriftsteller im Exil Selbstmord verüben ließ? Zu ihnen gehören Kurt Tucholsky und Walter Benjamin, Walter Hasenclever und Ernst Toller, Stefan Zweig und Ernst Weiß. Von den nichtjüdischen Schriftstellern hat in dieser Zeit kein Immigrant, kein einziger Selbstmord verübt. In Hasenclevers Roman »Die Rechtlosen« verfasst 1940, in den letzten Monaten seines Lebens, sagt ein assimilierter Jude. Was sind wir eigentlich? Deutsche waren wir einmal, Juden können wir nicht werden, was bleibt noch? Wir haben unsere Wurzeln ausgerissen und stolpern doch mit jedem Schritt über sie. 1959 wurde in der Bundesrepublik eine Lyriksammlung mit dem Titel »Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten« veröffentlicht. Gedacht war, so der Titel, an eine abschließende Anthologie. Das scheint mir eine angemessene Bezeichnung. Die deutsch-jüdische Kultursymbiose ist, wenn es sie denn je gegeben hat, beendet. Doch deren Ergebnisse gibt es, sie sind erstaunlich und wunderbar zugleich. Immer wollen die Schriftsteller auf die Zeitgenossen Einfluss ausüben und womöglich die Welt verändern. Immer wieder entwerfen sie Zukunftsvisionen, die natürlich nie in Erfüllung gehen. Aber einem österreichischen Juden ist es gelungen, mit einem Roman tatsächlich zur Weltveränderung beizutragen. Er war zunächst ein Lustspielautor und Feuilletonist und bald ein Staatsmann, wenn auch ohne Staat. Er war ein Prophet, dessen Utopie Wirklichkeit wurde. Ich spreche von Theodor Herzl und seiner Vision des Staates Israel. Und Literat, der er war, wählte er für seine Vision die Form eines Romans. Er erschien 1902 unter dem Titel Altneuland. Gerade paradox mutet das an. Der neuzeitliche Staat der Juden, das war erst einmal ein Stück deutscher Literatur. Ein zwar künstlerisch unerheblicher, doch folgenschwerer Roman. Aber man sollte sich keine Illusionen machen, das alles gehört der Vergangenheit an. Die vertriebenen Schriftsteller jüdischer Herkunft haben in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, am literarischen Leben Deutschlands zwar teilgenommen, indes sind die meisten nicht mehr zurückgekehrt. Im Exil endete das Leben von Nelly Sachs, Elias Canetti und Leon Feuchtwanger, von Max Brod, Robert Neumann und Manes Sperber, von Alfred Polger und Walter Mehring, von Paul Celan, Peter Weiß, Wolfgang Hildesheimer und Erich Fried. Hat dieser Generation das Judentum noch viel bedeutet? Nicht nur im eigenen Namen sprach Hilde Domin, als sie 1978 feststellte, dass Judentum für sie keine Glaubensgemeinschaft sei. Und auch von Volkszugehörigkeit könne nicht die Rede sein. Es sei vielmehr eine Schicksalsgemeinschaft. Ich zitiere Hilde Domin. Ich habe sie nicht gewählt wie andere Gemeinschaften. Ich bin hineingestoßen worden, ungefragt, wie in das Leben selbst. Und Hilde Domin fuhr fort. Ich verdanke diesem aufgezwungenen Schicksal Erfahrungen, die mir sonst fremd geblieben wären. Extremerfahrungen. Mit dem ihnen aufgezwungenen Schicksal hadernd wurden die in deutscher Sprache schreibenden Juden über die Jahrhunderte hinweg zu Erben und Nachfolgern jener, die triumphierten und doch scheiterten. Zu Erben und Nachfolgern also von Moses Mendelssohn und Rachel Varnhagen. Ihnen, denen diese Schicksalsgemeinschaft hineingestoßenen, den zu Extremerfahrungen verurteilten Juden, verdanken wir ein so düsteres wie glanzvolles Kapitel unserer Literatur, ein einzigartiges Kapitel. Ich danke Ihnen.
Sie hörten den Vortrag von Marcel Reich-Ranitzky, Juden in der deutschen Literatur, den er am 31. Mai 1995 im Festsaal der Universität gehalten hat. Wir verabschieden uns von Ihnen. Am Mikrofon war Manuela Mild.